Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses von vier Autoren geschriebene Buch mit dem Titel »Das Wunder der biblischen Prophetie« vermittelt einzigartige Einblicke in biblisch-prophetische Aussagen über die Welt- und Heilsgeschichte. Die Kernbotschaft lautet »Jesus Christus allein«, denn er ist Ziel und Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Er ist die Verkörperung des Wunders der biblischen Prophetie. Unter dem Hauptthema »Die endgültige Wiederherstellung Israels« von Dr. Arnold Fruchtenbaum hören Sie heute den ersten Teil mit dem Thema »Die Grundlage für diese Glaubenslehre«. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die endgültige Wiederherstellung Israels. Die Grundlage für diese Glaubenslehre. Wir wollen uns in diesem Beitrag mit den vier verschiedenen Facetten befassen, aus denen sich die endgültige Wiederherstellung Israels zusammensetzt. Bevor wir uns den Einzelheiten zuwenden, wollen wir jedoch feststellen, worin die biblische Grundlage für den Glauben an eine endgültige Wiederherstellung Israels besteht. Aus Schriften, die in der Frühzeit der Kirchengeschichte zur Zeit der sogenannten apostolischen Väter verfasst wurden, geht hervor, dass die Haltung der damaligen Gemeinde Jesu prämillennialistisch war. Prämillennialismus ist die Auffassung, dass Jesus Christus im Augenblick seiner Rückkehr sein messianisches Königreich aufrichtet. Diese Einstellung änderte sich, als Origenes die allegorische, also sinnbildliche Methode der Schriftauslegung einführte. Für ihn war nicht die offensichtliche Aussage eines Bibeltextes wichtig, sondern die verborgene, die tiefere geistliche Bedeutung. Er hat diese Methodologie auf alle Teile der Bibel, auch die historischen Berichte, angewandt. Ihm folgte Augustinus. Er hat diese allegorische Methode insbesondere auf die Prophetie angewendet. Und ihm ist eine Lehre zu verdanken, die heute als Amillennialismus bezeichnet wird. Nach dieser Auffassung gibt es kein zukünftiges messianisches Friedensreich auf Erden. Es dauerte nicht lange, bis diese Sichtweise von Augustinus zur vorherrschenden Lehre der Kirche wurde. Wir können ihre Grundprinzipien wie folgt zusammenfassen. In dem Moment, als Israel Jesus ablehnte, habe Gott alle Bundesverheißungen, die er Israel hatte zuteil werden lassen, von Israel fortgenommen und der Gemeinde übergeben. Somit habe die Gemeinde Israel ersetzt und sei das neue geistliche Israel geworden. Demzufolge werden alle auf die verschiedenen Bundesschlüsse bezogenen Versprechen Gottes nun an der Gemeinde erfüllt werden. Und für das ethnische Israel gäbe es keine auf die Zukunft bezogenen Verheißungen mehr. Wenn man Vertreter dieser Sichtweise fragt, was sie von den Prophezeiungen über die Rückkehr Israels in das Land seiner Väter halten, dann wird man von ihnen zu hören bekommen, dass diese Verheißungen sich niemals wortwörtlich erfüllen sollten, sondern allegorisch, sinnbildlich ausgelegt werden müssten, und zwar in dem Sinne, dass Gott seine Auserwählten in die Gemeinde hineinsammelt. Demnach wäre auch das tausendjährige Friedensreich das Millennium geistlich und nicht wörtlich zu verstehen. Vertreter dieser Anschauung behaupten weiter, dass das tausendjährige Reich sich in Wirklichkeit über den gesamten Zeitraum zwischen dem ersten und zweiten Kommen Christi bezieht und dass wir heute bereits in diesem geistlichen Reich leben. Wenn wir aber schon jetzt im Millennium leben, dann entspricht unsere heutige Zeit keineswegs den Beschreibungen der Bibel über das tausendjährige Reich. Die Kritiker der Auffassung, dass das Millennium wirklich im irdischen und wortwörtlichen Sinne erfüllt wird, behaupten oft, dass dieser Glaube an das tausendjährige Reich nur auf einem einzigen biblischen Kapitel basieren würde, nämlich auf Offenbarung 20. Dieses Kapitel befinde sich in einem Buch, das sowieso symbolisch zu verstehen sei. Und es sei inkonsequent, einen wichtigen biblischen Lehrsatz auf nur einem einzigen Kapitel in einem einzigen Buch aufzubauen. Diese Kritik ist jedoch nicht stichhaltig. Beispielsweise haben auch die Juden selbst, die ja nur das Alte Testament haben, schon immer an das messianische Königreich geglaubt, ohne das Buch der Offenbarung zu kennen. Es trifft tatsächlich zu, dass in Offenbarung 20 die Zahl 1000 steht. Aber sie wird in diesem einen Kapitel gleich 6-mal erwähnt. Eine solche Wiederholung in einem Bibeltext bedeutet, dass man einen Sachverhalt betonen will. In Wirklichkeit ist Offenbarung 20 gar nicht die Grundlage für den Glauben an das Millennium, denn diese Auffassung stützt sich auf zwei andere Tatsachen. Zunächst einmal geht es um die unerfüllten Verheißungen der jüdischen Bundesschlüsse. Wir werden im weiteren Fortgang dieser Studie sehen, dass Gott mit Israel 4 ewig und bedingungslos gültige Bundesschlüsse vorgenommen hat. Einige Verheißungen aus diesen Bündnissen haben sich bereits wortwörtlich erfüllt. Die restlichen Prophezeiungen aber warten noch auf ihre Erfüllung. Und der einzige Zusammenhang, in dem sie erfüllt werden können, ist der des messianischen Friedensreichs. Die zweite Grundlage für den Glauben an das Millennium ist die Tatsache, dass es auch bei den jüdischen Propheten noch unerfüllte Verheißungen gibt. Denn bei den Propheten des Alten Testaments werden die Verheißungen, die Gott an die Bundesschlüsse selbst geknüpft hat, prophetisch wieder aufgenommen. So gibt es Weissagungen über viele weitere Einzelheiten, die ihre Bedeutung verlieren würden, wenn es kein tausendjähriges Reich auf Erden gäbe. Denn viele von ihnen können nur im Zusammenhang mit einem messianischen Königreich erfüllt werden. Wir fassen zusammen. Der Glaube an das zukünftige messianische Reich und an die endgültige Wiederherstellung Israels ruht auf zwei Grundpfeilern. Zum einen sind das die unerfüllten Verheißungen der Bündnisse, die Gott mit den Israeliten bzw. den Juden geschlossen hat. Und zum anderen die noch nicht erfüllten Prophezeiungen der jüdischen Propheten. Auch wenn man Offenbarung 20 nicht berücksichtigen würde, hätte man immer noch gute Gründe für den Glauben an das messianische Reich. Offenbarung 20 ist zwar nicht die Grundlage für diese Auffassung, aber dieses Kapitel vermittelt uns neue Informationen. Wenn wir nur das Alte Testament hätten, könnten wir zu der Schlussfolgerung gelangen, dass das Reich Jesu Christi nach seiner Aufrichtung in Ewigkeit fortbesteht, weil das messianische Königreich der Höhepunkt aller messianischen Prophetie im Alten Testament war. Kein einziger der alttestamentlichen Propheten hat über das messianische Reich hinaus in den Zustand der Ewigkeit gesehen. In Offenbarung 20 werden also zwei Fragen beantwortet, für die sich im Alten Testament keine Antwort fand. Die erste Frage lautet: Wie lange wird das Reich des Messias dauern? Es wird 1000 Jahre dauern, und erst danach wird die Ewigkeit beginnen. Dieser ewige Zustand ist zum Höhepunkt der neutestamentlichen Prophetie geworden. Die zweite Frage, die im Alten Testament nicht beantwortet wurde, lässt sich so formulieren: Was werden die Umstände sein, die zum Ende des messianischen Königreichs führen? Die Antwort in Offenbarung 20 lautet: Der Umstand, der das messianische Reich zum Ende bringt, ist die Freilassung Satans. Wir können zusammenfassend festhalten, dass Offenbarung 20 uns zwar neue Informationen vermittelt, aber nicht die Grundlage für den Glauben an das messianische Reich als solches ist. In diesem Zusammenhang fragen wir uns, warum das alles so wichtig ist und warum es wegen dieser Lehrfrage eine Spaltung in der Gemeinde Jesu gibt. Sollte man das Ganze nicht einfach vergessen und über andere Themen sprechen? Wir können viele Gründe anführen, warum die Frage so wichtig ist, aber an dieser Stelle sollen zwei davon genügen. Erstens wird mit dieser Lehre die Glaubwürdigkeit der Verheißungen Gottes bestätigt. Denn wir lesen in 4. Mose Kapitel 23, Vers 19: Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Hier wird uns ein Gegensatz zwischen Gott und dem Menschen aufgezeigt. Menschen können Versprechungen machen und sich gleichzeitig vornehmen, diese gar nicht einzuhalten. Aber Gott ist anders. Was er sagt, das tut er auch. Wenn wir aber schon den Prophezeiungen, die Gott seinem alttestamentlichen Bundesvolk Israel gegeben hat, kein Vertrauen schenken können, wie wollen wir denn dann denjenigen vertrauen, die für uns als Gemeinde Jesu bestimmt sind? Wie können wir dann zum Beispiel der Verheißung Glauben schenken, dass wir immer bei ihm sein werden, sobald die Ewigkeit beginnt? Aber das wird geschehen, denn Gott hält seine Versprechen gegenüber Israel genauso wie seine Verheißungen uns gegenüber. In Jesaja 34, Vers 16 lesen wir: Suchet nun in dem Buch des Herrn und lest. Keines von ihnen wird fehlen, denn sein Mund gebietet es, und sein Geist bringt es zusammen. Hier wird ein Bild gezeichnet von jeder einzelnen noch unerfüllten Verheißung, die wie ein Mensch ist, der seinen Partner noch nicht gefunden hat. Am Ende aber wird keine Prophezeiung fehlen. Jede wird ihren Partner ihre Erfüllung finden, denn jede Verheißung sucht ihre Erfüllung. Deshalb wird jede Verheißung Gottes bestätigt werden. Ein zweiter Grund ist zu erkennen, dass der Messias drei Ämter innehat: König, Priester und Prophet. Obwohl der Messias alle drei Ämter bekleidet, übt er sie nicht gleichzeitig aus, sondern nacheinander. Als er bei seinem ersten Kommen leibhaftig hier auf der Erde wandelte, amtierte er als Prophet, denn ein Prophet empfängt direkte Offenbarung von Gott her. Mit dieser Offenbarung verfährt er auf zweierlei Weise. Erstens verkündigt er Gottes Willen für seine eigene Generation. Und zweitens macht er Vorhersagen, Prophezeiungen, über Ereignisse, die in naher oder ferner Zukunft liegen. Von diesen beiden Funktionen her wird sein Dienst prophetisch legitimiert. Bei seinem ersten Kommen war Jesus ein Prophet, weil er direkte Offenbarung von Gott empfing. Er hat Gottes Willen für seine eigene Generation erklärt. Ein Beispiel dafür ist die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7. Er hat aber auch zukünftige Ereignisse vorhergesagt, und zwar sowohl zeitlich nähere als auch weitere entfernte. Ein bekanntes Beispiel sind seine Abschiedsreden in Matthäus 23 und 24. Mit seiner Himmelfahrt hat sich für ihn der Wechsel vollzogen, vom Dienst eines Propheten zum Dienst im Amt des Priesters. Bis zum heutigen Tag und darüber hinaus ist er unser Hohepriester im Himmel, denn er tritt für uns in der Fürbitte ein. Jesus war also Prophet und er ist Priester. Er hat aber noch nie sein drittes Amt ausgeübt. Das Amt des Königs, im engeren Sinne des Königs der Juden und im weiteren Sinne über die gesamte Welt. Das messianische Reich ist also notwendig, damit Jesus seine dritte Funktion erfüllen kann, das Amt des Königs.
Finstern ist überall. Mächtiger wacht die Sehnsucht nach dem Licht, nach dem hellen Strahl. Frieden keimt auf in vieler Herz, Frieden nicht länger Schmerz. Alle Bedrängnis muss weichen, wenn erscheinen wird sein Zeichen. Jesus, Shalom für Israel. Jesus, Shalom für Israel. Friede wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Jesus, Shalom für Israel. Er wird erscheinen bald in Pracht, dann ist vorbei die Fürst wird kommen, darum seid doch bereit und wacht. Shalom, man hört's aus vielem Mund, froh dringt sie durch die Kund. Ganz Israel soll ihn loben, bald ertönt Shalom dort oben. Jesus, Shalom für Israel. Jesus, Shalom für Israel. Friede wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Jesus, Shalom für Israel. Shalom für Israel. Jesus, Shalom für Israel. Friede wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Jesus, Shalom für Israel.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Das Wunder der biblischen Prophetie hörten Sie soeben unter dem Hauptthema Die endgültige Wiederherstellung Israels von Dr. Arnold Fruchtenbaum den ersten Teil mit dem Thema Die Grundlage für diese Glaubenslehre. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole die Postadresse: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.